ich glaube, es sind sehr wichtige Dinge gefallen. Ich wollte nur unterstreichen, wenn es okay ist, was Anke Domscheit-Berg sagte, weil das ist, glaube ich, für Außenstehende klingt das immer so, wir hantieren dann so mit Zahlen und das klingt für Außenstehende so, ach, das ist super gut erforscht. Und wenn man strukturiert versucht, dieses Problem aufzubereiten, sieht man, es fehlen uns Daten. Ich gebe ein Beispiel. Ich zitiere meistens die Untersuchung des Pew Research Center aus den USA, die ist aus 2017, wo für Männer und Frauen repräsentativ eine Fülle unterschiedlicher Formen der Online-Belästigung erfasst wurde, von der Beleidigung, der Drohung bis hin zur sexistischen, sexuellen Belästigung. Und da sieht man, das ist eine der wenigen Untersuchungen, die wirklich einerseits Männer und Frauen vergleicht, weil ich habe oft das Problem, ich habe nur das eine Geschlecht oder es wird nicht so genau analysiert. Und es ist auch eine, die verschiedene Facetten der Beleidigung und Belästigung ansieht. Und ich sage nur ganz kurz, was da rauskam. 4 von 10 AmerikanerInnen, also beide Geschlechter, sagen, sie haben es schon erlebt. Männer geben es sogar öfters an, was die Vielzahl der unterschiedlichen Betroffenheitsmöglichkeiten betrifft. Aber wenn man dann genau hinsieht, sieht man, dass es Unterformen gibt, zum Beispiel speziell die sexuelle Belästigung, die sexuelle Beleidigung, die sexualisierte Beleidigung, wo Frauen, gerade junge Frauen, doppelt so oft das angeben als zum Beispiel junge Männer. Und diese Untersuchungen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir im deutschsprachigen Raum zum Beispiel sehr häufig solche Untersuchungen aus anderen Ländern heranziehen müssen, weil es ja jetzt auch um Lösungen geht. Der Witz ist, eine der wichtigsten Lösungen wäre, dass wir das mal gründlich erforschen und nicht nur so puzzlesteinartig diese Dinge zusammentragen. Und wenn ich nur zur zweiten Anregung was sagen darf, ich fand die sehr wichtig mit dem Strafkatalog, dass man da sagt, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Solche Ideen gab es bei uns auch in Österreich. Ich war auch Mitglied in der ExpertInnengruppe im Justizministerium, wo es neulich Reformen gab. Ich bin da sehr skeptisch. Warum? Die Frage ist, wie hoch lege ich es fest? Und dann gibt es manchmal die Tendenz, dass man es niedrig anlegt und dann kostet die sexistische Beleidigung einer Frau 300 Euro. Da ist ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, okay, das leiste ich mir jetzt, dass ich die Frau so angreife. Das kostet ja nur diesen Betrag. Ich glaube, es ist nicht so gemeint, aber ich sage nur, das ist immer diese Gefahr. Und das Problem ist auch solche Schnellverfahren oder schnellen Entscheidungen, die gehen bei Meinungsdelikten in meinen Augen nicht, weil vor Gericht muss zum Beispiel häufig unterschieden werden, ist es eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung. Und das ist diese Abwägung zwischen tatsächlich der Meinungsfreiheit und dort, wo Straftatbestände erfüllt sind. Ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich ein Gericht. Ich glaube, die Lösung ist eher, dass wir sowohl Staatsanwälte, Anwältinnen und RichterInnen brauchen, die das ernsthaft verfolgen. Also nicht, dass wir eine schnellere oder eine Justiz im Schnellverfahren brauchen, sondern eine Justiz, die es ernst nimmt. Das wollte ich nur ergänzen, weil ich glaube, das waren schon sehr spannende Wortmeldungen oder wichtige Einwürfe.
Ich würde da gerne einmal einhaken, um die Dimension klar zu machen, wie sehr alles im Argen liegt. Es gibt tatsächlich natürlich die Bemühungen zu schulen, PolizistInnen und StaatsanwältInnen. Die Farce ist, dass es da Pilotprojekte gibt, da werden die geschult durch, Achtung, MitarbeiterInnen der Plattformen, weil die so komplizierte Meldewege eingeführt haben, um das ganze Verfahren natürlich ein bisschen zu hemmen und in den Bilanzen, die sie mittlerweile vorlegen müssen, über das Ausmaß der Beleidigung des Hasses, die bei ihnen stattfinden, das hilft ihnen, das ein bisschen zu schönen. Und ich glaube, solange StaatsanwältInnen, solange PolizistInnen von den Plattformen geschult werden, besteht ein so krasses Machtverhältnis, das komplett absurd ist. Da muss man wirklich komplett nochmal von vorne anfangen.
Vielen Dank, Nicole. Ich finde es erstmal herrlich, dass wir gerade einen Schulterschluss hatten von Ann-Kathrin und Anke, also von Vertreterinnen der FDP und der Linken, die hier einer Meinung sind und sich gegenseitig sehr unterstützen. So läuft das in der Politik. Die Zukunft ist weiblich, das erhoffe ich auf alle Fälle mir. Außerdem möchte ich ganz dringend noch mal deutlich machen, dass natürlich Beleidigungen auch im Internet strafrechtlich verfolgt werden können. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gibt im Strafgesetzbuch den Paragraphen 46, bei denen Motive genannt werden, rassistischer oder menschenverachtender Art, die jetzt auch durch das Kriterium sexistisch ergänzt werden sollte. Und dass das notwendig ist, beweist, und dazu noch ein Satz von mir, und dann möchte ich endlich jetzt unsere neuen Gäste hier auf der Bühne willkommen heißen. Tatsächlich muss man das Problem vielleicht sogar noch früher anfassen als bei der Justiz, und zwar schon bei der Verfolgung durch die Polizei. Mit dem schönen Beispiel in Großbritannien, wo seit April 2016 tatsächlich in Nottinghamshire frauenfeindliche Taten von der Polizei als sogenannte Hasskriminalität erfasst und behandelt wird. Und siehe da, die Polizeichefin dort ist eine Frau namens Sue Fish, einen Namen, den ich hier gerne genannt haben möchte. Und jetzt sage ich Hasibe, das ist unser Gast auf der Bühne.
Hallihallo, vielen herzlichen Dank für die ganz, ganz tollen Beiträge. Ich werde mich auch ganz kurz fassen, weil ich sehe, nach mir kommen noch viele tolle Wortmeldungen, die sicherlich was viel Interessanteres und Spannenderes zu dem Thema beitragen können als ich. Ich blicke persönlich zurück auf circa 10 Jahre Social-Media-Erfahrung und ich habe vor 10 Jahren in einem Antirassismus-Projekt gearbeitet und war also anti-islamisch. Rassismus, Anti-Islamismus und so weiter. Das sind Begriffe, die wir damals mit geprägt haben. Und ich war so ausgepowert und so ausgelaugt, weil ich gemerkt habe, nach so langer Arbeit kommen immer wieder dieselben mit denselben Fragen und so weiter. Ich bin damals ausgestiegen aus dem Bereich und mache jetzt was komplett anderes und habe es tatsächlich geschafft, Social Media als Medium zu erfahren, was positiv sein kann. Also wir haben lauter tolle kreative Projekte und es ist Wahnsinn, was man dafür Connections schaffen kann und politische Themen sind dann erstmal irrelevant. Was ich aber einbringen möchte, ist, dass am Anfang meiner Social-Media-Erfahrung ich auch gemerkt habe, Mensch, der Ton wird rauer untereinander, also dass alleine das Profilbild schon viel auslösen kann beim Gegenüber, was ihr jetzt sicherlich auch merkt, ne? Und damals gab es auch die ersten Studien, dass der raue Ton online zum rauen Ton offline wird. Und das können wir ja weiterhin beobachten und bestätigen. Ich würde gerne noch mal einen Fingerzeig in die Richtung machen, dass die große graue Zone enorm wichtig ist. Also was der gute Umgangston miteinander wurde hier schon angesprochen. Viele Frauen berichten über chauvinistische Bemerkungen innerhalb der Strukturen, in denen sie arbeiten und so weiter. Das sind ja alles einfach Türöffner für diese ganze Hate-Speech-Karriere, die einige dann einschlagen. Ich sehe noch mal eine Gefahr. Wir haben durch die Pandemie auf einmal einen Online-Nutzen, was wir vorher nicht hatten, gerade auch im schulischen Bereich bei Heranwachsenden. Und so der medienkritische Umgang mit Online und Kommentaren und der Verantwortung gegenüber dem Geschriebenen, da sind wir jetzt praktisch, viele haben da so eine Sturzgeburt erlebt. Also da wollte ich auch nochmal in die Richtung vielleicht zeigen. Die meisten, die hier gesprochen haben, sind ja Fachfrauen, kommen aus dem Bereich. Nur eine Anmerkung, ich komme aus der Stadt Bad Hersfeld und Dieter Wedel hatte hier einen großen Job und der ist heute von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Und wir wissen, viele, denen dieser ganze Ablauf bekannt ist, man weiß, als Frau habe ich mir auch gedacht, Mensch, ob sich die Frauen was Gutes tun, indem sie diese MeToo-Kampagne, die ja bedauerlicherweise auch ein bisschen abgeebbt ist, bestücken. Also Frauen sind weiterhin einfach nicht geschützt, auch in solchen Prozessen, wo es auch wirklich zu Übergriffen gekommen ist und kam. Also wir reden hier nicht mehr um Bedrohung und Beleidigung und Ankündigung, sondern der Umsetzung. So. Dann habe ich noch einen praktischen Tipp, den wir hier vor Ort praktizieren und der wirklich funktioniert. Das hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben kommunale Diskussionsgruppen, wie in vielen Städten auch. Und da hat eine Moderatorin bei uns den Kotz-Emoticon verboten. Und zwar hat sie gesagt, wir wollen hier respektvoll miteinander umgehen. Wir sind kommunal, wir werden uns auch im richtigen Leben oft über den Weg laufen. Wir wollen uns im Ton nicht vergreifen und daher verbitte ich mir Kotz-Emoticons. Und der Ton ist danach wirklich ein anderer. Also das wollte ich einfach nur noch mal in den Raum werfen, um zu zeigen, dass es mit manchmal so simplen Mitteln realisierbar ist, eben so einem Hate Speech überhaupt gar keinen Raum zu geben. Und man muss sich melden. Also ich habe bei Facebook, ist es irgendwie mein Job gewesen, eine Zeit lang immer irgendwelche Beiträge zu melden. Und von den wirklich unzähligen Beiträgen, die ich gemeldet habe, wurde kein einziger von Facebook akzeptiert als Verstoß gegen die Richtlinien.
Ich danke dir sehr für deinen Beitrag, Hasibe. Finde ich total sinnvoll. Übrigens auch die Idee, dieses sehr unangenehme Emoticon nicht zu verwenden. Ich hatte manchmal Tweets gelesen, die ich nicht schlecht fand, aber habe es nicht über mich bringen können, das zu liken, weil ich das unerträglich finde. Sehr, sehr freue ich mich, dass Dunja Hayali zu uns gestoßen ist. Dunja, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Was hat dich bewogen, zu uns auf die Bühne zu kommen? Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und ich bin mir sehr sicher, dass du eine Menge dazu beitragen kannst.
Ich habe mich nicht gemeldet, ich wurde gerufen und habe aber jetzt seit 20 Minuten einfach während des Joggens interessiert zugehört und habe aber wahrscheinlich 90%, oh Gott, ich muss einmal Luft holen, von dem, was gesagt wurde, verpasst. Aber ich will jetzt nicht alles wiederholen, ich kann nur aus meiner Sicht vielleicht drei Sachen sagen. Das eine, Frauen, Männer, Menschen, wie auch immer, Non-Binäre, die in der Öffentlichkeit stehen, das ist die Lernkurve, die ich in den letzten Jahren leider auch hinnehmen musste und lernen musste. Und ich schätze unsere Meinungsfreiheit in Deutschland sehr, aber die Betonung liegt auf Meinung. Und die ist leider sehr weit gedehnt. Also man muss sich in diesem Land sehr viel verbal gefallen lassen, leider. Das ist das eine. Das andere, ich kann nur den Tipp geben und den hat mir mein Anwalt gegeben und ich glaube, er hat recht. Wenn man dann irgendwann Anzeige gegen jemanden stellt, dem man wirklich habhaft werden kann, dann sollte man zu 99%, so gut das geht, sicher sein, dass man das Ding gewinnt. Weil die Häme, so ein Ding zu verlieren, möchte man, glaube ich, nicht erleben. Das ist aber meine persönliche Herangehensweise. Und weil ihr gerade schon über Staatsanwaltschaften gesprochen habt, also das eine ist, was Nicole gesagt hat, natürlich die Ausbildung. Aber das andere ist eben auch die personelle Ausstattung. Also ich habe auch immer mal gehört, ja, wir können da jetzt leider nichts machen. Wir haben keine Ressourcen, um da jetzt richtig in die Recherche und in die Ermittlungen reinzugehen. Vielleicht könnten Sie das übernehmen. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich bin doch nicht der MI6 oder der BND, wie soll ich das machen? Also außer das Internet habe ich nun auch keine Möglichkeiten. Das ist halt ein Problem. Und das Größte ist, dass man, aber das habt ihr alles bestimmt schon gesagt, man findet die Leute halt nicht, weil die über 47 Server, über das Ausland, über sonstige komische Adressen kommen und dann verläuft viel im Sand. Und zu guter Letzt ein Phänomen, das mir jetzt zweimal über den Weg gelaufen ist, da rate ich nur zur Achtsamkeit, ist der Identitätsklau. Also ich habe jetzt zwei arge Bedrohungen gekriegt, unter anderem von einer Frau, die ein Krematorium in der Nähe meiner Heimat betreibt. Diese Frau gibt es, es gibt dieses Krematorium, aber sie hat es gar nicht geschickt. Und ich hatte mich auch gewundert, wer mit Klarnamen mir so eine Drohung schreibt. Und mein Anwalt war Gott sei Dank sensibel und hat gleich gesagt, er kann sich kaum vorstellen, dass sie das war. So viel Alkohol kann man abends nicht trinken und so viel Frust hat man auch nicht. Das ist ja auch ein Problem. Die Drohungen sind ja alle viel subtiler geworden. Und die Frau war natürlich völlig entsetzt und konnte auch glaubhaft versichern, dass sie das nicht geschrieben hat. Also das nur so als für mich jedenfalls relativ neues Phänomen.
Dunja, eine Nachfrage. Du gehörst ja, zu den Menschen, die sozusagen heraustreten aus den sozialen Medien und dann den Leuten, die dich möglicherweise verachten, dass du sie zur Rede stellst auf Demonstrationen oder sonst so. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen sozusagen dem digitalen Hass und dem analogen Hass? Also ist es möglich, Menschen analog zu überzeugen, die möglicherweise digital gar nicht mehr zu erreichen sind?
Ich glaube, das wissen wir doch alle, dass wenn man auch am Küchentisch sitzt und da fliegen die Fetzen, dass das hinterher mit Gestik, Mimik, sich selber klein machen oder einem Getränk und dass man dann auf den Frieden anstößt, manchmal leichter geht als in den sozialen oder asozialen Medien. Aber es geht auch dort. Das Problem ist halt, dass die Kluft und das Schwarz-Weiß-Denken so groß ist, dass es doch oft gar nicht mehr um Argumente oder Inhalte geht, weil gerade jemand gesagt hat, die Linke und die FDP, Frauen haben sich hier gefunden. Ich glaube, es geht gar nicht darum, ob du eine Frau oder ein Mann bist, sondern ob du ein gleiches Ziel verfolgst oder ein gleiches Argument oder um das gleiche Argument vielleicht sogar streitest. Ich glaube, darum geht es. Und was ich immer wieder versuche, ist, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten. Also ich rufe die ja auch an und da funktioniert das dann, weil sie erstmal überrascht sind, dass sie angerufen werden, dann klein mit Hut werden und es geht echt ganz oft um ein bisschen Aufmerksamkeit, dass ihnen mal einer zuhört. Ich meine, das ist nicht mein Job. Ich habe das schon mal gesagt, ich bin nicht der Papierkorb oder Mülleimer dieser Nation und ich bin auch keine Psychologin. Aber dieses journalistische Phänomen, dass wir JournalistInnen hauptsächlich ja auch im Fokus von Gewalt und digitaler Gewalt stehen, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das hat was mit Erniedrigung zu tun, es hat was mit dem vielleicht auch Ohnmachtsgefühl der Veränderung in der Gesellschaft zu tun, weil der Hass kommt ja hauptsächlich von Männern. Es ist leider so. Jedenfalls der gegen mich gerichtet ist. Ich kann das jetzt nicht für alle, um Gottes Willen. Ich habe auch keine Studie dazu gemacht. Aber in meiner Erfahrungs- und Lebenswelt ist das so. Sorry, ich bin einfach ein bisschen außer Atem. Aber es gibt auch Grenzen. Weißt du, also ich meine, mir hat mal ein Neonazi geschrieben. Der hat mir geschrieben, vor 2 Jahren, also es ist jetzt schon 1,5 Jahre her, wollte er mich eigentlich umbringen. Und er hat aber in seinem Leben eine Frau kennengelernt und dann habe ich dem zurückgeschrieben und wir haben auch länger telefoniert und es war echt ein Faszinosum. Also in solche Welten taucht man ja gar nicht ein und für mich war da so der Schlüssel, was der mir gesagt hat, war, was, ihr bietet uns doch auch gar nichts an und was sollen wir denn noch reden, worüber sollen wir denn noch reden, was war denn die Schnittmenge? Und da stehst du halt erstmal da und ziehst auch mal kurz blank.
Dunja, ich bewundere deine Kondition, und zwar nicht nur beim Joggen, dass du dabei so gut wenig aus der Puste sprechen kannst, sondern natürlich auch deine mentale. Nee, aber sag mal ehrlich, es ist ja genau wie Kurt sagst, du stehst ja wirklich den Leuten gegenüber und lässt den Hass, ich will nicht sagen an dir abprallen, aber du bist stark genug, das auszuhalten. Vorhin hat Nicole erzählt, mit Ironie sollte man entgegentreten. Ich kann es gut verstehen, wie Hatice, dass sie sagt, ich habe so die Schnauze voll davon, ich lasse das an mir abprallen und ich bin nicht bereit, mir das noch weiter reinzuziehen. Was glaubst du oder hast du schon für dich deine eigene Statistik, und natürlich hast du vollkommen recht, der Hass ist männlich und er ist nicht nur männlich, sondern auch rechtsextrem und männlich. Was sind das für Typen, Dunja? Was sind das für Typen?
Ja, der kommt bei mir natürlich auch hauptsächlich von rechts außen, aber also es ist doch immer so mit dem, das Gegenüber sich sozusagen gemein macht. Als ich der Jungen Freiheit, und darüber kann man ja auch streiten und diskutieren, aber ein Interview gegeben habe, gab es die Morddrohung quasi auch von der anderen Seite. Also es ist nicht so, dass es nur von rechts kommt. Tritt irgendjemandem auf die Füße, dem das nicht gefällt, was du sagst, dann hast du halt direkt eine Beleidigung am Hals. Das ist das eine. Und das andere ist, das wird Nicole auch gesagt haben, also klar, ich gehe da immer noch hin, weil ich finde das alternativlos. Ich lasse mich doch nicht von meinem Job abhalten. Und das sind auch die Geschichten, die mich interessieren. Und ich sage immer, ich will verstehen, ohne Verständnis zu haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich, und ich glaube, das geht jetzt fast allen ReporterInnen so, auch nicht mehr ohne Security rausgehen kann. Also wenn ich zu so einer Demo gehe. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Wir leben halt echt in Deutschland und nicht in der Türkei und nicht in Russland und nicht in China und nicht in Nordkorea und nicht in Myanmar und nicht in was weiß ich nicht wo. Und das, finde ich, ist eigentlich der größere Skandal. Dass wenn ich dann da bin, dass die Leute kommen und sagen, du gehörst hier nicht hin oder am liebsten würden wir dir auf die Schnauze hauen oder dich vergewaltigen, ist das eine. Aber es gibt auch ein Faszinosum, dass sie sagen, sie kommen wenigstens noch und wollen noch irgendwie verstehen und reden. Ob man sich das geben muss, muss glaube ich, jeder für sich entscheiden. Und für mich ist der Unterschied zwischen der digitalen Gewalt, weil man es anders abschütteln kann, wie Nicole dann auch gesagt hat, ich habe das nicht gehört, aber ich glaube, da ticken wir ähnlich. Mit Humor, mal mit Sarkasmus, mal mit Fakten. Und was die natürlich am meisten straft, ist ignorieren. Dann flippen die ja im Grunde aus und springen im Achteck. Aber die Gewalt auf der Straße, im privaten Leben, also die analoge Gewalt, wenn man so will. Ich meine, ich bin nicht 1,90 groß und Wilma ist kein Kampfhund. Das ist halt kein Spaß. Und das hat sich in den letzten Jahren einfach auch verändert. Und das finde ich wirklich mehr als bedenkenswert.
Wir haben einen Medienanwalt bei uns in der Runde, David. Und den würde ich jetzt gerne mal fragen, ist es schon so weit, dass man auf eigene Kosten eine Leibgarde mit sich umherführen muss beim Joggen? Oder was hat man für Möglichkeiten?
Entschuldigung, also darf ich das ganz kurz, ich habe gerade vom Beruf gesprochen. Ne? Also mit
Security. Ja, entschuldige, ja,
natürlich. Nicht im Privaten, also das, die Ideen und Überlegungen gibt es, aber ich will das nicht. Ich sprach gerade wirklich ausdrücklich, wenn wir vor die Tür gehen, um auf Demos zu gehen, um von dort zu berichten.
Sorry. Natürlich. Nein, das habe ich richtig verstanden. Ich habe das offenbar falsch hier gerade kommuniziert. Ich meinte das damit, also vielen Frauen geht es bestimmt so. Und wie gesagt, du hast ein bewundernswert dickes Fell, das meine ich ganz ernst. Ich bewundere das sehr, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Kolleginnen das nicht so locker nehmen würden, beziehungsweise sich da anders wappnen müssten. Sogar privat. David, Klär uns auf, bitte sag uns, wir haben gerade schon von Hate Aid gehört, was man tun kann im Einzelnen. Wie ist die Rechtslage?
Ja, genau. Also bevor ich zur Rechtslage komme, möchte ich ganz kurz noch zu Dünya was sagen. Also genau das erlebe ich tatsächlich in meiner anwaltlichen Praxis als Medienanwalt. Ich vertrete ja auch viele Frauen, die Opfer von Cybermobbing geworden sind. Und ich beobachte tatsächlich, dass Opfer von Hate Speech oder auch Androhung von Gewalt im Internet bei mir zu 95% Frauen sind. Das kann natürlich daran liegen, dass Männern, denen das widerfährt, vielleicht nicht unbedingt zum Anwalt gehen und damit anders umgehen. Aber ich merke, dass eben auch die sexualisierte Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, auch mit Vergewaltigung, Mord und so weiter und auch Verbreitung von Intimbildern und Videos eben sehr viel gegen Frauen gerichtet. Das ist so das eine. Wo ich halt auch sage, wir haben das Problem, dass die Meinungsfreiheit, und hier sind natürlich viele Journalistinnen und Journalisten, wo man sagen kann, man kann drüber streiten, aber jeder von uns wird sich miteinander einig sein, dass eben sowas wie in Richtung Renate Künast, was geschehen ist, wo die Pressekammer im Landgericht Berlin, die ich auch sehr gut kenne, eben ein klassisches Fehlurteil gemacht hat, wo man sagen muss, es ist eine Politikerin betroffen, aber das ist hier ganz klare Formalbeleidigung und Schmähung. Also da muss man erstmal ansetzen, dass man die Hürde zur Beleidigung ein bisschen tiefer ansetzt. Und zum anderen haben wir hier ein großes Problem auf der einen Seite, die Anonymität im Netz, ja, die hier verankert ist im Telemediengesetz und Datenschutz, und auf der anderen Seite aber die Privatklagedelikte. Das ist ja vorhin auch angeklungen. Das heißt, wir müssen uns per Strafanzeige und Strafantrag dagegen wehren, wenn wir beleidigt werden im Internet, grundsätzlich. Dann gehen wir aber zur Polizei oder Staatsanwaltschaft und die sagt dann, Moment, ich werde hier nicht ermitteln, mangels öffentlichen Strafverfolgungsinteresses. Und jetzt muss man mal überlegen, diese Strafvorschriften wurden irgendwann mal ins Leben gerufen. Da gab es eben dieses digitale Zeitalter noch nicht. Und auch diese Anonymität noch nicht. Das heißt, wenn mich jemand direkt beleidigt hat, face-to-face, konnte ich ihn anzeigen. Und dann wurde auch entsprechend ermittelt, beziehungsweise ich konnte eine Privatklage gegen eine Person machen, die greifbar ist. Im Internet kann ich es nicht. Da habe ich die Beleidigung, gehe zur Polizei oder Staatsanwaltschaft und es wird in 90% der Fälle, wenn es nicht ganz massiv und hartnäckig ist, eben nicht ermittelt. Dann hilft mir eben noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist jetzt sehr juristisch, wo man versuchen kann, Auskunftsansprüche geltend zu machen und an die Bestandsdaten der Täter kommen kann, was auch schwierig ist. Aber was kann man machen? Wenn es jetzt darum geht, um Hate Speech, um Stalking und sowas alles, natürlich haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, wenn der Täter greifbar ist, das heißt auch wenn es offline ist zum Beispiel, oder wenn er mit Klarnamen agiert, was eben auch eigentlich aus meiner Sicht wünschenswert ist. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht irgendwas, was die Anonymität im Internet aushebelt, um die Persönlichkeitsrechte besser zu schützen, um präventiv entgegenzuwirken, dass Täter eben sich nicht Frauen schnappen oder andere Personen und die eben beleidigen, fertig machen, bedrohen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt als zweite Möglichkeit zivilrechtliche Möglichkeiten. Ist der Täter greifbar? Das heißt, entweder weil wir Auskunft von Facebook gerichtlich bekommen haben, weil es eben ein Beleidigungsdelikt war oder was auch immer, dann können wir den abmahnen. Das heißt, wir können aufgrund der bestehenden Wiederholungsgefahr der Rechtsverletzung eine Unterlassungserklärung verlangen. Gibt er die ab und verstößt dagegen, dann zahlt er mir eine Vertragsstrafe. Gibt er die nicht ab, dann gehe ich zum Gericht und beantrage eine einstweilige Verfügung. Das heißt, ich habe Möglichkeiten und ich habe auch insbesondere bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen die Möglichkeit, Geldentschädigungsansprüche, die auch empfindlicher Natur sein können, durchzusetzen. Aber das ist eben die Problematik. Wir haben die Anonymität im Netz und wenn wir jetzt über das Internet reden, und das ist ja auch grundlegendes Thema, dann komme ich in vielen Fällen einfach nicht an die Täter ran. Und da wünsche ich mir einfach ein Umdenken in der Politik. Und da ging ja nun mal leider die Mehrheit zugunsten der Anonymität im Internet davon aus, dass wir eben eine Klarnamenspflicht eben hier nicht haben können. Natürlich sprechen ja auch gute Gründe dagegen. Identitätsklau, wie Dunja gesagt hat, das kann eben alles passieren. Das heißt eben, Cybercrime kann zunehmen. Aber man muss hier einfach aus meiner Sicht noch bessere Maßnahmen ergreifen, dass eben die Täter schneller ergriffen werden können.